HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Robert Jütte. Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Robert Jütte, Sie leiten das Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart. Sie lehren Geschichte an der Universität Stuttgart. Und Sie sind als Medizinhistoriker Mitglied im Vorstand des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer. Große Themen, die Sie beschäftigen und beschäftigt haben, Robert Jütte, das ist zum Beispiel die Geschichte der alternativen Medizin, das ist die Geschichte der Homöopathie, Medizin und Nationalsozialismus und die Geschichte der Placebo-Forschung. Robert Jütte, da ist unter Ihrer Federführung hat er der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer eine Stellungnahme verfasst zum Umgang mit Placebos, zu Placebos in der Medizin, und die hat für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Was denken Sie, Robert Jütte, arbeiten Ärztinnen und Ärzte bei uns zu wenig mit dem Placebo-Effekt?
Ja, davon bin ich fest überzeugt, nicht nur bei uns, sondern auch weltweit. Und deswegen war es interessant, dass unsere Stellungnahme nicht nur in Deutschland, für die wir sie ja zunächst verfasst hatten, Beachtung gefunden hat, sondern weltweit. Wir haben Pressereaktionen in China gehabt, in Kanada, in den USA. Und das hat mich also schon überrascht und natürlich andererseits auch gefreut, weil es zum ersten Mal wohl so gewesen ist, dass eine nationale Ärztegesellschaft und die Bundesärztekammer das Thema Placebo-Effekt ernst genommen hat und gesagt, wir müssen das auch für die Praxis berücksichtigen und nicht nur für klinische Studien. Und das war eben neu, und die Empfehlungen, die vom Vorstand der Bundesärztekammer ja mit abgesegnet worden sind, um das etwas salopp zu sagen, haben schon etwas an Irritationen im Feld gesorgt. Das ist ganz klar, weil viele Ärzte wollen einfach nicht von ihrem naturwissenschaftlichen Weltbild weg und einsehen, dass ihre eigene Rolle, ihre Persönlichkeit eine so zentrale Rolle und ein Effekt hat im Heilungsgeschehen. Und das wird auch wohl noch etwas länger dauern, bis das in die Köpfe einsickert.
Placebo, das sind Scheinmedikamente. Eine Placebo-Behandlung ist eine Scheinbehandlung. Aber eigentlich doch schon sehr viel mehr. Sie zitieren am Anfang dieser Studie Platon, der eben auch sagt, wie wichtig es ist, was ich dazu sage, wenn ich eine Medizin verabreiche.
In der Tat, also das Bewusstsein, dass Medizin mehr ist als nur irgendetwas zu tun, sprich also ein Arzneimittel zu geben oder vielleicht einen chirurgischen Eingriff zu machen, das ist den klugen Köpfen immer schon bewusst gewesen. Nur die systematische Erforschung des Placebo-Effekts ist erst eine relativ neue Errungenschaft. Wenn man sich aber auch schon mit der Geschichte der Einbildungskraft oder der Bedeutung der Einbildungskraft schon im 18. Jahrhundert auseinandersetzt, und das ist übrigens auch das Jahrhundert, in dem man zum ersten Mal vom Placebo im medizinischen Bereich spricht. Aber das Phänomen ist so alt wie die Menschheit, und es macht ja auch Sinn, weil Medizin ist nicht reine Naturwissenschaft, wie das auch der verstorbene Präsident der Bundesärztekammer, Professor Hoppe, der diese Studie auch mit begleitet hat, immer wieder betont hat. Und das muss man sich einfach deutlich machen, dass das Wort einfach und das wirkmächtige Wort unbedingt dazugehört.
Einbildungskraft, das klingt jetzt schon beinahe wieder so ein bisschen negativ. Placebos hatten ja auch immer so einen negativen Ruf. Dabei heißt es ja eigentlich, ich werde gefallen. Ich stelle mir das so vor, dass Placebos vielleicht sowas bedeutet, der Placebo-Effekt sowas wie die Aktivierung der Selbstheilungskräfte, also was durchaus sehr Positives und, denke ich, auch durchaus naturwissenschaftlich in gewisser Hinsicht Nachverfolgbares.
Ja, aber es ist negativ belastet bei den Ärzten, aber auch bei den Patienten selbst. Ich erinnere mich an eine nette Anekdote, die mir ein Spezialist für chinesische Medizin, der auch an der großen Akupunkturstudie in Deutschland teilgenommen hat und eine Patientin behandelt hat, die in der Placebo-Gruppe war gegen Migräne, und die Frau ist von ihrer Migräne geheilt worden, obwohl sie in der Placebo-Gruppe war. Und es gehört ja zum Standard, dass man nach dem Abschluss dieser klinischen Studien dann die Patienten aufklärt, ob sie in der echten Gruppe waren oder in der Placebo-Gruppe, und er hat ihr dann eröffnet, dass sie in der Placebo-Gruppe war, und sie hat dann geantwortet: Aber Herr Doktor, Sie glauben doch wohl nicht, dass ich mir die Kopfschmerzen nur eingebildet habe.
Könnte man sagen, Menschen, die auf Placebos gut reagieren, sind Menschen, die besonders gut ihre Selbstheilungskräfte aktivieren können?
Auf der einen Seite gehört natürlich zur Wirkung des Placebo-Effekts der Patient, der sich in einer Arzt-Patient-Beziehung wohlfühlt, also wirklich das Gefühl hat, er wird optimal betreut. Und also insofern, die Patientenpersönlichkeit kann man nicht wegdiskutieren. Aber ohne die Arztpersönlichkeit auf der anderen Seite würde das auch wenig bringen. Wenn ich auf der gegenüberliegenden Seite jemanden habe, der sozusagen nicht diesen Effekt doppelt, also auch dass das Ganze mitzieht, wird dieser Placebo-Effekt nicht so groß sein, also auch die Selbstheilungskräfte nicht, wie wenn beide optimal miteinander auskommen.
Und was muss der Arzt machen, um die Ärztin machen, um die Placebo-Wirkung wirklich auch nützen zu können oder um mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Heilung zu erreichen? Sagen wir doch vielleicht mal so rum.
Also, das sind manchmal schon Kleinigkeiten, die da eine Rolle spielen, aber insgesamt gehört wohl ganz entscheidend dazu, dass der Arzt Empathie zeigen muss. Empathie heißt jetzt nicht Mitgefühl, das wäre ja Sympathie, sondern Verständnis für die Bedürftigkeit des Patienten in dieser bestimmten Situation. Und das Interessante ist, dass man diese Empathie an sich nicht lernen kann. Man kann jetzt nicht Seminare besuchen, wo man das schult. Man kann noch ein paar Tricks zum Kommunikationsverhalten bekommen, sowohl zum sprachlichen als auch zum außersprachlichen. Aber die Empathie, das zeigen die Forschungen, die hat man entweder als Arzt oder hat sie nicht. Und das Problem ist, dass viele Medizinstudenten an sich mit diesem Willen, Menschen zu helfen und mit einer guten Portion Empathie aus dem Elternhaus kommen und aus der Schule, dass ihnen aber diese Empathie im Medizinstudium und dann in den ersten Praxisjahren ausgetrieben wird.
Sie meinen, das geht auch, dass ich diese Fähigkeit zur Empathie verlieren kann, oder?
Ja, es gibt eine amerikanische Studie, hat das, wenn ich den Titel ins Deutsche übersetze, dann als die Versteifung oder die Verhärtung des Herzens bezeichnet, die bei den Medizinstudenten auftritt im Laufe des Studiums. Und das beginnt schon sehr früh, also nach dem ersten Anatomiekurs setzt das schon also praktisch ein und setzt sich fort. Und also es geht sozusagen verschütt, was an sich schon vorhanden ist, und man kann dann allerdings wieder versuchen, durch Kurse wieder ein Verständnis für diese Empathie zu schaffen. Also es hat mit der Arztpersönlichkeit auch zu tun, und insofern müssten wir an sich daran arbeiten, wie wir unsere Mediziner ausbilden und vor allen Dingen auch aussuchen, um eben diese optimale Voraussetzung zu schaffen. Darüber hinaus spielt natürlich auch das Kommunikationsverhalten eine Rolle. Und das fängt schon mit einfachen Gesten an, dass sie zum Beispiel den Patienten in die Augen schauen, ihn mit einem Händedruck in der Praxis begrüßen und auch verabschieden, dass er das Gefühl hat, sie nehmen ihn ernst, dass sie nicht ständig auf dem PC schauen, während sie ihm etwas verschreiben. Und das übliche Vorteil, dass man sagt, ja, in der heutigen Praxis 5-Minuten-Medizin kann man einfach nicht optimal das so gestalten, das Arzt-Patient-Beziehung. Das stimmt wiederum auch nicht so. Wir haben also zumindest Studien gefunden, die zeigen, dass es nicht die absolute Länge ist, die der Arzt für ein Patientgespräch aufnimmt, sondern die Art und Weise, wie er es führt, so dass man in 5 Minuten auch den Patienten zu Wort kommen lassen kann oder er das Gefühl hat, er hat das rübergebracht. Und das ist das Entscheidende. Also nicht die halbe Stunde, die man ihm widmet, das ist das Wichtige, sondern die Art und Weise, wie man die knapp bemessene Zeit nutzt. Aber es gibt auch noch viele außersprachliche Faktoren, die da eine Rolle spielen, wie ich mein Sprechzimmer gestalte, wie ich überhaupt meine Praxis und meine Sprechstundenhilfen, all das muss sozusagen irgendwo stimmig sein, um dem Patienten das Gefühl zu geben, ich habe Vertrauen, der Mann ist Kompetenz. Also Kompetenz ist natürlich ein ganz wichtiges Kriterium, und die Kompetenz, so wie sie da Laie beurteilt und nicht, wie sie sozusagen durch irgendwelche Zertifikate nachgewiesen ist. Also das ist so wieder ein anderes Thema. Der Patient muss den Eindruck haben, dieser Arzt ist für das, was er jetzt von ihm erwartet, der Patient, absolut geeignet.
Mhm. Und dann, Robert Jüte, sagen Sie, ist es durchaus auch möglich, einen aufgeklärten Umgang mit dem Placebo-Effekt zu haben? Also, dass der Arzt durchaus ein Medikament verschreibt, von dessen Wirkung er nicht wirklich überzeugt ist und dem Patienten das auch auf irgendeine Art und Weise vermitteln kann.
Ja, also das größte Problem ist, was ich immer wieder in Weiterbildungen für Allgemeinmediziner, in denen ich über Placebo gesprochen habe, von den betroffenen Ärzten gehört habe, ja, ich muss da doch den Patienten hinters Licht führen. Ich darf ihm ja nicht reinen Wein einschicken. Ich muss sagen, du bekommst jetzt hier etwas Echtes, es ist aber nur eine Zuckerpille oder ein Pseudoplacebo, also ein Medikament, das für diese Indikation an sich nicht wirksam ist. Und da zeigen allerdings einige wenige Studien viel zu wenig, dass offensichtlich es auch funktioniert, wenn der Patient offen gesagt bekommt, dass er ein Placebo bekommt. Also diese experimentellen Studien haben sogar das ganz radikal gesagt, sie bekommen jetzt ein Placebo, aber das hilft ihnen. Und auch da ist eine Wirkung eingetreten im Vergleich zu der Gruppe, die gar nichts bekommen hat. Nun raten wir jetzt nicht zu einer so radikalen Lösung. Man muss aber in jedem Fall aus juristischen und auch ethischen Gründen den Patienten informieren, aufklären, was geplant ist. Und man muss ihm eine Alternative anbieten. Und wir haben dann geraten, diese Alternativen insofern vorzustellen und sagen, es gibt eine schulmedizinische Behandlung, die hat die und die Vorteile, aber auch die und die Nachteile, oder es gibt in Ihrem Fall wenig, was wir Ihnen anbieten können. Wir haben aber eine Therapieform, wo wir nicht genau wissen, wie diese Effekte zustande kommen. Die nennen wir unspezifisch zum Beispiel, und Sie haben jetzt als Patient die Wahl, wir können es ja mal probieren. Was möchten Sie, eher das eine oder das andere? Und wenn der Patient in einer guten, stabilen Arzt-Patient-Beziehung ist, dann wird er, glaube ich, in der Regel sagen, Doktor, das versuchen wir erst mal so. Und wie das funktioniert, das interessiert mich gar nicht. Ich vertraue Ihnen, Sie haben die Studien gesehen, also gucken wir mal. Und das ist sozusagen ein Ausweg aus diesem Dilemma, was noch viel zu wenig Ärzte machen. Die meisten versuchen dann immer einen legalen Ausweg, indem man dem Patienten dann ein Arzneimittel verschreibt, was harmlos ist, aber nicht für die Indikation zugelassen ist, also ein Pseudoplacebo. Das heißt, der Patient bekommt das Gefühl, wird aber im Prinzip auch getäuscht, und da finde ich die andere Variante an sich sicher. Aber es setzt eben voraus, das können Sie nicht, wenn Sie jetzt in einer Klinik sind und die Ärzte wechseln ständig. Das geht in einer stabilen Hausarztbeziehung zum Beispiel oder auch in einer Facharztbeziehung, wo man also den Facharzt häufiger aufsieht und dann mit ihm offen über diese Dinge spricht. Aber das ist nicht leicht, auch für Ärzte zu akzeptieren, erstmal diese Aufklärung zu leisten und auch einzugestehen, dass das Eigentliche, was Sie als wirksam auf der Universität gehört haben durch klinische Studien, vielleicht gar nicht so wirksam ist und dass das andere genauso ist. Also es kratzt so ein bisschen am Image und sagt, warum habe ich eigentlich 7 Jahre und noch mehr Medizin studiert, wenn das auch anders geht?
Tja, und wenn Ärztinnen und Ärzte und Patientinnen und Patienten die Placebo-Wirkung mehr im Blick haben, vielleicht sollten sie dann ja auch die Nocebo-Wirkung mehr in den Blick bekommen. Denn ich denke, manchmal ist ja das Verhalten vom Arzt ja durchaus eher so, dass es mir in meiner Krankheit oder bei meinem Heilungsprozess nicht weiterhilft, sondern eher kontraproduktiv ist. Also manchmal hat man das Gefühl, man geht kränker aus der Praxis raus, als man reinkam.
Ja, das ist in der Tat ein Problem, dass Patienten den Beipackzettel lesen, und zwar erst, wenn sie aus der Praxis rauskommen und der Arzt nur kurz von Nebenwirkungen gesprochen hat, aber ihnen nicht erläutert hat. Und sobald sie dann die Nebenwirkungen gelesen haben, kommen die in der Tat auch, und dann lässt man das natürlich weg. Und wir haben einen immensen gesundheitsökonomischen Schaden, in dem Medikamente, die an sich wirksam sind, nicht genommen werden, weil man die Nebenwirkungen plötzlich spürt, weil man sich unzureichend aufgeklärt hat. Also dieser Nocebo-Effekt spielt ökonomisch eine ganz, ganz große Rolle. Und Ärzte gehen immer noch zu wenig offensiv mit diesem Effekt um. Man muss eben Patienten auch, man muss sie einschätzen. Also ich gehöre da auch zu, ich kann noch so viel lesen im Beipackzettel. Das wirft mich an sich nicht um. Und aber zum Beispiel letztes Jahr musste ich eine Herzkatheteruntersuchung machen, und dann wird man aufgeklärt und sagt natürlich, dass eine der Folgen natürlich der Exitus sein kann, der Tod. Dann schluckt man natürlich erst auch mal. Das ist natürlich eine Nebenwirkung, die man sonst an sich nicht erwartet. Und insofern kommt es auf den Arzt an, jetzt genau herauszufinden, wie viel Aufklärung braucht er, wie kann ich diese Ängste irgendwie abbauen. Und da muss man sich einfach auch die Zeit nehmen und darf nicht einfach nur sagen, ich habe jetzt meine Pflicht erfüllt, der Fragebogen ist ausgefüllt und irgendwie hat der Patient das schon verstanden. Das reicht nicht, und dann habe ich ganz schnell den Nocebo-Effekt.
Tja. Ja, Professor Robert Jütte, wie man vom Historiker zum renommierten Gesundheitspolitiker werden kann, darüber reden wir gleich. Jetzt ist es aber Zeit für unsere erste musikalische Zäsur. Und der erste Musikwunsch, das ist von The Who aus der Rockoper Tommy, ein Stück. Sagen Sie uns vielleicht, was wir hören und warum wir das hören, das verraten Sie dann gleich, nachdem wir uns The Who angehört haben.
Also wir hören aus der Rockoper Tommy von The Who Go to the Mirror Boy. Und das ist ein Stück, was ich mir ausgewählt habe, weil es natürlich einen medizinischen Bezug hat und noch einen biografischen, aber dazu noch Näheres.
Das verraten Sie uns gleich.
Listening to you, I get the music, gazing at you, I get the heat, following you, I climb the mountain, I get excitement. Glory from you.
from you, I get the story. Wir lassen uns heute im Doppelkopf in HR2 Kultur Medizingeschichte und Medizingeschichten erzählen von Professor Robert Jütte. Er leitet das Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ja, Robert Jütte, Sie haben im Vorgespräch erzählt, Sie haben Tommy mit The Who gehört, 1970, als Sie 16 Jahre alt waren.
Wie ja, in der Tat. Dann? Ich vergesse diesen Tag bis heute nicht, weil es war mein erstes Rockkonzert und es war damals die Deutschlandpremiere von The Who mit dieser Rockoper Tommy. Und ich als 16-Jähriger bin ich also aus dem Sauerland in die Weltstadt Münster gefahren, in die Halle Münsterland und unter Polizeibewachung, damals Bundesgrenzschutz. Sie galten als eine sehr gefährliche Rockband, die also dazu neigt, Gitarren und Stühle zu zerdeppern und natürlich auch das Publikum aufzubauen.
Eltern haben Sie ziehen lassen oder nach Münster?
Ja, ich war mit 16 schon sehr selbstständig, das war kein Thema und meine Mutter wusste auch, glaube ich, nicht, was da so richtig dahinter steckt. Sie kannte zwar meine Vorliebe für Rockmusik, aber das hat sie sich nicht eigentlich klar gemacht. Aber das ganze Konzert ist sehr harmlos verlaufen. Ich habe nochmal jetzt im Zeitungsarchiv geguckt, also die Münsteraner Presse hat gesagt, also das sei ja wirklich ein harmloses Konzert gewesen. Die hatten das Schlimmste befürchtet und deswegen ja auch Polizeipräsenz. 1970 muss man sich mal klar machen, aber es war sehr, sehr eindrucksvoll und also mir haben noch Tage danach die Ohren geklingelt, weil es war damals von einer unglaublichen Wattzahl, also wie man heute ist man aus Discos einiges gewöhnt. Damals war das also für normale Ohren fast nicht zu ertragen. Aber ich muss sagen, die Musik hat mich fasziniert und dann natürlich auch der Text dieser Rockoper. Und erst im Nachhinein ist mir dann also klar geworden, dass ich da also schon sehr viele medizinhistorische Anleihen finden konnte, die mir damals aber überhaupt nicht bewusst waren. Mir haben die Songs gefallen, die Musik und das Ganze drumherum. Aber heute muss ich sagen, das war nicht von ungefähr.
Was für medizinhistorische Anleihen finden Sie?
Also es geht hier einmal auch um alternative Medizin. Dieser Tommy, der Junge, der wird plötzlich blind und taubstumm, weil er ein traumatisches Erlebnis hat und man versucht ihn natürlich mit aller Gewalt zu heilen, bringt ihn erst zur Schulmedizin, das bringt aber nichts, man macht vier verschiedene Tests und dann wird er sogar zu einer Zigeunerin geführt und die Zigeunerin versucht ihn zu heilen. Also auch da ist schon, also das, was mich heute beschäftigt, der Pluralismus in der Medizin, in dieser Rockoper vorhanden und er wird dann also praktisch geheilt, aber durch Selbstheilungskräfte, das Spiegelbild, was ihn dann wieder in die Welt zurückführt. Also es hat viele medizinhistorische Bezüge und natürlich dann auch ein Thema, mit dem ich mich lange beschäftigt habe und auch heute noch beschäftige, die Geschichte der fünf Sinne. Es sind ja also mehrere Sinne auch ausgefallen bei dem Tommy, die er sich dann erst mühsam zurückholen muss. Also insofern ist es eine Fundgrube für den Medizinhistoriker.
Aber als Sie damals das Konzert hörten, da ahnten Sie noch nicht, dass Sie wahrscheinlich Medizinhistoriker werden würden, oder? Oder doch schon?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe mit 16 auch noch keinen Berufswunsch gehabt, abgesehen davon, dass mir die Schule durchaus Spaß gemacht hat und ich mich natürlich für den Geschichts- und Deutschunterricht interessiert habe. Aber das war damals überhaupt noch nicht klar, was ich machen und ob ich überhaupt studieren würde. Und erst als ich dann mit 18, 19 klarer gedacht habe, kam der Wunsch, Geschichte zu studieren. Aber ich wollte Französische Revolution machen oder noch Geschichte des Marxismus, Leninismus, also Themen, die damals in den 70er Jahren noch sehr virulent waren. Und ich bin dann erst durch meine akademischen Lehrer dann in die Reformationszeit hineingekommen, habe Spaß an der frühen Neuzeit bekommen, habe dann Verfassungsgeschichte auch gemacht. Also viele Dinge weit weg von der Medizingeschichte und hätte mir damals als junger Student nie träumen lassen, dass ich irgendwann mal also Medizingeschichte, geschweige denn Gesundheitspolitik und Richtlinien für Ärzte mitgestalten, das war so weit weg. Das sind viele Zufälle, die einem dahin geführt haben, aber im Nachhinein, wenn man zurückblickt, sieht man natürlich immer, dass es vielleicht gar nicht so unlogisch war, dass sich schon manches angedeutet hat. Und es gibt jemanden aus meiner Heimat, der mal gesagt hat, dass du also ein Medizinhistoriker geworden ist, der sich mit Alternativmedizin oder sozusagen skeptisch vielleicht auch gegen Schulmedizin zunächst mal, das hat sich schon gezeigt, als du ein Säugling warst und die erste Impfung damals im Schulgebäude bekommen hast und sagte der damalige Schuldiener, wie man damals noch den Hausmeister genannt hat,
Schuldiener?
Ein Schuldiener, nicht Hausmeister, Schuldiener. Das war eine Autorität. Und er hat meinem Vater dann erzählt, er habe schon viele Kinder beim Impfen erlebt, aber so geschrien, so gewehrt gegen eine Impfung habe sich noch niemand, nach seiner Erinnerung. Und ich habe mich ja dann auch mit Impfgegnerschaften historisch auseinandergesetzt. Also vielleicht ist es mir schon in der Wiege irgendwo nahegelegt worden, dass ich mich auch mit der anderen Seite der Medizin beschäftige. Obwohl ich heute, wie gesagt, den Pluralismus vertrete und bei der Bundesärztekammer natürlich auch an schulmedizinischen Richtlinien mitwirke und auch mit großer Freude.
Ja, aber das war nach vielen Zwischenstationen, Robert Jüte. Also Sie haben erstmal Geschichte studiert, Germanistik, Politik in Marburg, in London, in Münster, waren dann in Bielefeld und waren dann zum Beispiel auch mal Professor an der Universität Haifa, um über Reformationsgeschichte zu lernen. Also wirklich ganz was anderes, ganz intensiv betrieben von Ihnen.
Ja, in der Tat, das war eine sehr spannende Zeit, die ich in Israel verbracht habe. Ich war der erste Deutsche, der nicht als Gastprofessor an eine israelische Universität kam, sondern als Professor, praktisch damals als Dozent, später dann als Professor berufen wurde, was Anfang der 80er Jahre noch nicht eine Selbstverständlichkeit war. Man hat sich das in der Fakultät schon nicht leicht gemacht, jemanden also aus Deutschland auf Dauer zu berufen. Und das war insofern auch eine große Auszeichnung. Und ich habe diese Herausforderung auch angenommen, musste auch eine neue Sprache lernen, weil ich habe also den Unterricht schon nach einem Jahr auf Hebräisch abhalten müssen. Das haben die Studenten erwartet.
Und das haben Sie in einem Jahr gelernt?
Das habe ich in einem Jahr dann versucht, mir anzueignen. Und ich hatte auch eine sehr gemischte Studentenschaft. Ich hatte in Haifa arabische Studenten, unterschiedlichster Herkunft, Drusen, Beduinen, christliche Araber, muslimische Araber und natürlich jüdische Studenten aus aller Welt. Und die gemeinsame Sprache war eben die Staatssprache, das Hebräisch, weil Englisch ist ab einem fortgeschrittenen Niveau natürlich möglich, aber mit Anfängerstudenten müssen sie schon die Landessprache machen. Und das war auch eine Anfang meines 30. Lebensjahr schon mal eine Herausforderung, noch eine neue Sprache wirklich auf der Schulbank zu lernen. Ich habe dann jeden Tag 6 Stunden Sprachunterricht gemacht und um das eben auch auf einem solchen Niveau zu können. Und dann hat man noch diese besondere Erfahrung, dass das ja eine Sprache ist, die ja auch weiter wächst und dass es für viele Fachausdrücke ja aus der europäischen Geschichtswissenschaft überhaupt keine Entsprechung in der Bibel gibt und auch nicht im Neuen Hebräischen. Man muss dann also Dinge auch umschreiben. Also insofern konnte man auch sprachschöpferisch ein wenig tätig werden und mein Vokabular ist auf der damaligen Zeit, also da gucke ich immer noch mal gelegentlich gerne rein und es hat gezeigt, dass sich gelohnt hat, eine neue Sprache zu lernen, auch wenn ich sie heute ja nur noch im Urlaub benutze oder wenn ich jemanden aus Israel habe und damit überraschen kann, dass ich fließend Hebräisch spreche.
Und wie hat sich's dann von Haifa nach Stuttgart verschlagen?
Ich hatte ein Angebot von der Robert-Bosch-Stiftung, mit der ich schon vorher Kontakt hatte, ein Stipendium, um meine Habilitationsschrift über die Patientengeschichte zu machen. Und insofern bestand ein Kontakt und als ich dieses Institut damals durch Zufall kennengelernt habe.
Das Institut für Geschichte der Medizin
der Robert-Bosch-Stiftung, ein außeruniversitäres Forschungsinstitut, haben mich die Möglichkeiten begeistert.
Und als das dann liegt sehr schön, habe ich mir erzählen
es
lassen.
Es liegt in Stuttgart auf der Gänsheide im Bosch-Areal, also dort, wo Robert Bosch sein Haus 1910 hat errichtet. Und wir blicken also über Stuttgart und mein Dienstzimmer ist also so wunderbar im Park gelegen, dass wenn ich im Sommer die Tür aufhabe und mich Kollegen anrufen und sagen, du arbeitest nicht. Ich sage, wieso? Ja, man hört die Vögel zwitschern. Ich sage, das ist mein Arbeitsplatz. Also das ist schon so, ich bin sehr froh und glücklich, dass ich eine solche tolle Gelegenheit habe. Aber nicht nur von dem Ambiente her, sondern auch von der Ausstattung. Und als damals die Leitungsstelle ausgeschrieben wurde, habe ich mich beworben und bin dann auch genommen worden. Und das war dann natürlich Anlass genug, um sich nach Stuttgart zu begeben, obwohl meine Frau ursprünglich nie nach Stuttgart wollte. Sie ist Israeli und hatte also sich im Rheinland wohlgefühlt, wenn überhaupt. Aber inzwischen sind wir über 20 Jahre in Stuttgart und beide Teile fühlen sich wohl und haben es nie bereut.
Ja, ein Schwerpunkt des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung ist die Erforschung der Geschichte der Homöopathie. Warum diese Schwerpunktsetzung? Was für eine Geschichte steckt da dahinter?
Also ich bekomme immer noch gelegentlich Briefe adressiert an die Robert-Koch-Stiftung und dann zu meinen Händen, weil die Menschen sich nicht vorstellen können, dass Robert Bosch etwas mit Medizin zu tun hat. Man weiß zwar, dass es ein Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart gibt, aber das wissen nur die Stuttgarter. Aber darüber hinaus ist denen wenigstens überhaupt nicht klar, dass Robert Bosch eine Beziehung zur Medizin oder sprich, er war ein Anhänger der Homöopathie schon von Kindesbeinen an. Seine Eltern hatten einen homöopathischen Hausarzt. Er war sehr zufrieden. Und als er sich als Mäzen betätigen wollte und also zu Reichtum gekommen war und ein bisschen zurückgeben wollte, hat er gesagt, ich muss den Homöopathen eine Gelegenheit geben, sich zu beweisen, weil sie werden unterdrückt. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass sie nicht richtig forschen konnten, kein Krankenhaus hatten, um sich unter Beweis zu stellen. Und insofern hat er ein homöopathisches Krankenhaus gefördert, Laienvereine unterstützt und hat eben auch eine homöopathiegeschichtliche Sammlung in Stuttgart aufgekauft, die gefährdet war, mit dem Nachlass des Begründers der Homöopathie, sodass ich heute der Nachlassverwalter von Samuel Hahnemann bin, ein Arzt aus Meißen, 1755 geboren und 1843 in Paris gestorben. Eine wirklich interessante Persönlichkeit, die natürlich heute in dem Streit um die Homöopathie als Dogmatiker verfemt ist. Aber als ich kurz damals diesen Job ist der falsche Ausdruck, diese Position angeboten bekam, hat man mich gefragt, ja, und wie steht's mit der Homöopathie? Dabei muss man sagen, dass die Robert-Bosch-Stiftung bewusst für diese Leitungsstelle immer Historiker ausgesucht hat oder Philologen. Weil als Mediziner auf einer solchen Stelle müssen sie sich bekennen. Sie müssen also entweder ein überzeugter Homöopath sein oder ein Gegner. Als Historiker ist man neutral. Also man beschäftigt sich mit Dingen, ob sie einem nun passen oder nicht. Insofern ist das sicherlich eine kluge Politik gewesen und ist es auch weiterhin. Nur, ich muss mich ja mit dem Thema auseinandersetzen und ich konnte damals nur sagen, ich habe keine Ahnung von Homöopathie. Ich bin auch bewusst nie homöopathisch behandelt worden, aber ich verspreche Ihnen, ich habe mich in viele neue Dinge eingearbeitet, dass ich mich dann auch in dieses Thema einarbeiten würde. Dass das dann mal dazu führen würde, dass ich also wirklich so viele Bücher also und Aufsätze zur Homöopathiegeschichte verfasst habe und inzwischen ja, also weltweit, also zu den Autoritäten auf diesem Gebiet, das hätte ich mir damals auch nicht träumen lassen, aber mir hat die Sache Spaß gemacht, weil ich als Historiker das Ganze aus der Distanz gesehen habe und einfach die Quellen, die wir haben, die Patientengeschichten, die Tausenden von Patientengeschichten bei uns im Institut, Originalhandschriften von Patienten, aber auch die Praxisaufzeichnung von Hahnemann, das ist ein so faszinierendes Material für den Historiker.
Und darf ich die Gretchenfrage stellen? Haben Sie einen homöopathischen Arzt inzwischen?
Also, ich habe sowohl einen schulmedizinischen Hausarzt als auch eine homöopathische Ärztin, die ich also auch gelegentlich konsultiere. Also und als Sprecher des Dialogforums Pluralismus in der Medizin an der Bundesärztekammer trete ich also auch politisch für diesen Pluralismus ein, dass der Patient das Recht hat und auch den Verstand hat, sich also aus dem guten Angebot, das wir haben in Deutschland, und ich rede hier nicht von irgendwelchen Quacksalbern, Wunderheilern, sondern von dem, was wir im alternativmedizinischen Bereich durchaus an soliden, das auch auszusuchen, was er möchte. Und insofern habe ich natürlich beides ausprobiert, muss allerdings sagen, dass ich die Homöopathie erst aus den besagten Gründen lange Zeit versucht habe zu vermeiden. Aber ich habe sie dann mal ausprobiert mit Erfolg, aber andererseits auch ohne Erfolg. Und insofern wechsle ich zwischen diesen Systemen her. Ich habe auch Akupunktur schon früh versucht und andere Dinge. Also ich finde, das ist das Recht jedes Patienten, auch Erfahrung zu sammeln und sich nicht einfach von Vorurteilen leiten zu lassen. Und wie gesagt, ich habe positive und negative Erfahrungen mit der Homöopathie gemacht, mit der Schulmedizin andererseits auch. Also so what?
Ja, und mit einer Patientengeschichte hat auch unsere nächste Musik zu tun, die wir gleich hören werden. Die Patientengeschichte erzählen Sie uns vielleicht nach der Musik. Was wir hören werden, das ist nämlich Musik von Niccolò Paganini und der war nämlich Patient von
Samuel Hahnemann.
Genau, beim Begründer der Homöopathie. Ich habe ausgesucht aus den 24 Capricci von Paganini, das Capriccio Nummer 22 in F-Dur, Marcato, und es spielt für uns ein Geigenvirtuose unserer Zeit, Thomas Zehetmeier. Musik von Niccolò Paganini. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit dem Medizinhistoriker Robert Jütte. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ja, Herr Jütte, was hat denn jetzt den Geigenvirtuosen Paganini zum Arzt Samuel Hahnemann geführt?
ein schwieriges und schweres Leiden. Er war häufig, also er hat alle Ärzte seiner Zeit damals durchprobiert. Er war, als er zu Hahnemann kam, 57 Jahre alt. Es war wenige Jahre vor seinem Tod und er war in einem so schlechten Zustand, als er wieder in Paris auftrat, dass er auf Anraten seines Hauswirts zu Hahnemann gekommen ist. Er hat dann dem berühmten homöopathischen Arzt, der damals ja auch schon über 80 Jahre war, seine Leidensgeschichte minutiös erzählt und die ist auch so mitgeschrieben worden. Und sie befindet sich heute bei uns im Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart, neben vielen anderen durchaus prominenten Krankengeschichten, neben den Zehntausenden von nicht so bekannten Leuten aus der damaligen Zeit. Und das Ganze ist in Französisch aufgezeichnet worden, weil Hahnemann damals auch eine französische Sprechstundengehilfin hatte, nämlich seine um 45 Jahre jüngere Frau Melanie, die bei der Anamnese anwesend war und einen Teil dieser Krankengeschichte niedergeschrieben hat. Hahnemann hat aber auch einige Kommentare dazu. Und das Interessanteste an dieser ganzen Geschichte ist, dass Paganini zum ersten Mal wirklich offen über sein Sexualleben spricht. Während die schulmedizinischen Ärzte nach allem Möglichen gefragt haben, hat Hahnemann eben auch die Psyche mit einbezogen. Und so steht in dieser Krankengeschichte, was bisher in der Paganini-Forschung überhaupt nicht bekannt war, dass Paganini, wir wissen natürlich, ein Frauenheld gewesen ist. Er hatte viele Groupies, würden wir heute sagen, um aus der Rockmusik zu kommen, die also ihn verehrt haben. Wir haben aber nicht gewusst, wie die auf ihn gewirkt haben. Und es steht so schön in dieser Krankengeschichte, dass ihn diese Frauen ruiniert haben. Und es gibt auch die Erklärung dafür, weil offensichtlich Paganini durch diesen Anblick der begeisterten Frauen im Publikum,
im Konzert,
eine Erektion bekam. Und zwar nicht eine einfache sexuelle Erregung, sondern eine Dauererektion. Und die ist also auf Dauer auch absolut schmerzhaft und hat nichts mehr mit Lust zu tun. Und dieses Phänomen hat sich immer wieder eingestellt, sodass er jedes Mal, wenn er also vor weiblichen Zuhörern gespielt hat, also diese Dauererektion bekam. Und das ist also für ihn sehr, sehr er hat dann zwar schulmedizinisch versucht, was dagegen zu nehmen, hat Quecksilber und alle möglichen Präparate, sodass er als wirklich sehr, sehr kranker Mann nicht nur wegen dieser Symptomatik gekommen ist, aber über dieses kleine Detail erfahren wir einfach, weil Hahnemann auch damals, auch bei anderen Patienten, Tabuthemen angesprochen hat, die andere Ärzte nie gefragt hätten, wenn die Patienten das nicht von alleine erzählt hätten. Also insofern eine ganz spannende Geschichte und ich habe mich dann immer gewundert, warum nach zwei Behandlungen der gute Paganini nicht wiedergekommen ist, weil wir wissen, dass er noch weiter in Paris geblieben ist und auch noch einmal einen anderen homöopathischen Arzt aufgesucht hat. Und diese Erklärung habe ich erst durch einen Zufall gefunden. Ich habe dann in Washington in der Nationalbibliothek, wo Paganini-Briefe sind, einen Brief von Paganini an die Frau Hahnemann, an die jüngere Frau Melanie gefunden. Und das war eine Liebeserklärung. Und offensichtlich hat sich Paganini in die junge Frau Hahnemann verliebt und hat ihr einen Liebesbrief geschrieben, ist aber von der jung verheirateten Frau natürlich auf strengste zurückgewiesen worden. Wir wissen also nicht, was sie ihm geschrieben hat, aber aus dem Antwortbrief zeigt es, dass sie wohl einen sehr harschen Brief geschrieben hat und er tief betroffen war. Und so wissen wir, dass die Patientenbeziehung gescheitert ist, nicht an einem Therapieversager, weil Hahnemann ihm nicht helfen konnte, sondern weil die Arzt-Patient-Beziehung durch die Verliebtheit in die Sprechstunden also einen Knacks bekommen hat.
Ja, bei so heftigen Effekten ist es ja beinahe belanglos zu fragen, was denn Samuel Hahnemann dann selber als Therapie angeboten hat, dem Paganini.
Also, wir wissen, was er ihm verordnet hat. Das ist eine Gabe von Pulsatille, also der Wiesenküchenschäle, gewesen. Da kann man darüber streiten, ob das überhaupt etwas bringt. Sicherlich hat Hahnemann sich die homöopathische Anamnese, die Symptomenauswahl nicht leicht gemacht und er hatte auch schon ein weiteres Mittel sozusagen schon im Hinterkopf, wenn diese Wiesenküchenschelle nicht wirken sollte, aber es ist dazu eben nicht mehr gekommen, weil die Arzt-Patient-Beziehung durch ein anderes Ereignis massiv gestört wurde.
Zerrüttet war sozusagen.
Ja.
Ja, Patientengeschichten sind überhaupt ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit, Robert Jütte. Sie arbeiten ja auf ganz vielen verschiedenen Gebieten. Also wir haben gesprochen über Homöopathie, Placebo-Wirkung, Akupunktur. Sie sagen so, der Humus, auf dem das Ganze wächst, ist der Fokus auf Patientengeschichte. Was ist Ihnen da so wichtig? Was ist da die Verbindung zwischen all den verschiedenen Themen?
Also da muss ich etwas ausholen. Als ich in die Medizingeschichte gewechselt bin, also sozusagen aus der Reformationsgeschichte heraus in die Medizingeschichte, hat mich nicht das fasziniert, was damals als Medizingeschichte zu lesen war, nämlich sagen wir etwas salopp, die Geschichte des weißen Kittels. Also die Frage, wie sind ärztliche Entdeckungen gemacht worden? Wer hat sie entdeckt? Die berühmten Ärzte und. Also im Wesentlichen eine Geschichte des medizinischen Fortschritts, die lange Zeit geschrieben worden ist, teilweise von Ärzten, die Medizingeschichte betrieben haben. Das hat mich überhaupt nicht interessiert und das hätte mich überhaupt nicht auch nicht zu einem Wechsel veranlasst. Sondern ich habe plötzlich Quellen entdeckt, wo ich gesehen habe, man kann die Geschichte auch von der anderen Seite aufzäumen und kann also den Patienten mal in den Blick nehmen und fragen, was hat er denn wirklich gewollt? Wie hat er profitiert von, was es damals gab? Und wie hat er vor allen Dingen in einer Zeit, als es noch keine Krankenversicherung gab, diese Probleme der Kosten, die auf ihn zukamen, gelöst? Alles Fragen, die auch heute noch in der Gesundheit dass Politik spannend sind. Und ich habe gesagt, man muss einfach mal die Medizingeschichte von Patienten aus denken. Und es gab damals einen leider viel zu früh verstorbenen englischen Kollegen, Freund von mir, Roy Porter, der das mal in einem berühmten Aufsatz, kurz bevor ich mich also für diese Fragen interessierte, auf den Punkt gebracht hat, aber nur von England. Und durch diesen Aufsatz inspiriert habe ich gesagt, man müsste zum ersten Mal versuchen, eine Medizingeschichte komplett von der anderen Seite auszuschreiben. Und das habe ich dann am Beispiel der Reichsstadt Köln im 16., 17. und 18. Jahrhundert gemacht und konsequent also das medizinische Angebot, was es damals in Köln gab, aus der Patientenperspektive beschrieben, aufgrund von fantastischen Quellen, die wir heute leider durch den Archiveinsturz in Köln nicht mehr so zur Verfügung haben. Das war so ein Glücksfall, dass ich damals noch mit diesem einmaligen Archiv arbeiten konnte. Das ist auch meine Habilitationsschrift im Prinzip geworden. Und seitdem lässt mich das Thema Patient nicht mehr los und ich habe dann auch gemerkt, dass es in der alternativen Medizin die Geschichte natürlich der Patient eine ganz, ganz besondere Rolle spielt und insofern ist sozusagen die Patientengeschichte der gemeinsame Nenner von vielen Dingen, die mich in der Medizingeschichte und aber auch in der Gesundheitspolitik interessieren.
Inwiefern spielt in der alternativen Medizin die Patientengeschichte eine besondere Rolle? Was meinen Sie damit?
Weil es gehört ja natürlich schon Mut dazu, also jetzt nicht anderswo umzutun. Also er muss selbst aktiv werden und bekommt das sozusagen ja nicht über seinen Kassenarzt also vermittelt in der Regel. Also das ist schon, der Patient ist sehr viel stärker gefordert und vielleicht auch in seinen Selbstheilungskräften, die dann aktiviert werden, als es sonst der Fall ist. Also nicht der typische Patient, der sich dafür entscheidet.
Es ist aber nicht, wenn man historisch betrachtet, ist das ganz normale Verhalten, dass man eben nicht nur Schulmedizin oder was damals sich anfing zu etablieren als Medizin benutzt, sondern das, was immer schon da war, immer schon geglaubt wurde, von Kräutern bis zu irgendwelchen Sprüchen, die heilen sollen?
Ja, wenn wir uns die medizinische Versorgung anschauen, ja, aber das haben Medizinhistoriker nicht gemacht. Auch heute schauen wir ja noch in der Gesundheitspolitik viel zu wenig, was im Alltag passiert. Also medizinische Versorgungsforschung ist erst seit einigen Jahren plötzlich aktuell geworden, um zu wissen, was in der Praxis wirklich läuft. Und das Gleiche gilt für die Medizingeschichte. Nun muss man ja auch dann ehrlicherweise sagen, dass lange Zeit das und auch heute noch ein Quellenproblem ist, weil die Patienten diese historischen können sie nicht mehr befragen, sondern da müssen sie andere Quellen haben. Und das ist möglich, wenn auch schwierig.
Ja, wir machen weiter mit einer ganz besonderen Patientengeschichte. Sie haben jetzt Musik mitgebracht von den Rolling Stones. Was erwartet uns jetzt?
Jetzt erwartet uns Mother's Little Helper, ein Lied, was auch also aktuell ist, weil es natürlich die Frage ist, inwieweit brauchen wir Aufputschtabletten, um überhaupt durchs Leben zu kommen oder Beruhigungstabletten in diesem Falle. Die Frage also, man ist im Alltag depressiv und Depression ist heute ein großes Thema, mit dem ich mich auch medizinhistorisch auseinandergesetzt habe. Insofern die Rolling Stones absolut passend.
Dr. P. More of these outside the door. She took four more. What a drag it is getting old. Men just aren't the same today. I hear every mother say they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your man. So go running.
Mother's Little Helper. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem Medizinhistoriker Professor Robert Jütte. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ja, Herr Jütte, hätte die Mutter denn da vielleicht lieber mal ein Placebo nehmen sollen?
Wenn man sich die zusammenfassenden Studien anschaut zu Antidepressiva, dann muss man sagen, ja, weil in der Tat hat man nachgewiesen, dass die Arzneimittelwirkung von teuren Antidepressiva, neben den Nebenwirkungen davon gar nicht zu sprechen, doch relativ bescheiden ist, sodass man, wenn man es grob sagt, also ein Drittel Arzneimittelwirkung ist, ein Drittel Placebo und ein Drittel ist natürlicher Heilungsverlauf. Also da muss man sich fragen, ob da nicht von der Industrie kräftig nachgeholfen wird, und deswegen sind diese Studien natürlich auch sehr stark angefeindet worden, aus guten Gründen. Aber man muss sich
oder
einfach
aus schlechten Gründen. Je
oder aus schlechten Gründen, ja, wenn Sie das so richtig sehen. Insofern ist die Frage, ob man nicht gerade mit Placebo im Bereich der Depressionen nicht vielleicht weiterkommen könnte. Insofern habe ich dieses Lied auch ausgewählt, weil ich mich auch schon mit führenden deutschen Depressionsforschern da Wortgefechte geliefert habe und gesagt habe, wir sind jetzt auf dem besten Wege, und wir sehen das ja auch bei einem anderen Symptom, bei den sogenannten Zappelphilippen, bei dem ADHS mit Ritalin, dass wir auf dem Wege sind, hier Dinge mit Arzneimitteln zu lösen, die man vielleicht auch anders lösen kann. Und insofern ist dieses Lied eine tolle Warnung, finde ich, vor dem leichten Griff zur Tablette, den wir ja inzwischen auch bei den Schmerzmitteln sehen, also in vielen Bereichen, mit denen ich mich auch historisch beschäftigt habe.
Tja, ein anderes großes Forschungsthema von Ihnen in den letzten Jahren war, Robert Jütte, Medizin und Nationalsozialismus. Und auch da, Sie sagen ja, die Medizingeschichte hat zu lange zu wenig auf Patienten geschaut und zu sehr auf die Weißkittel. Auch da sagen Sie, bei dem Thema Medizin und Nationalsozialismus hat sich die Geschichtsforschung zu sehr auf die Täter konzentriert und zu wenig auf die Opfer. Das heißt, wir wissen eigentlich immer noch viel zu wenig über Opfer.
Ja, in der Tat, wenn man sich in der Medizingeschichte anschaut, was wir über zum Beispiel über die Vertreibung jüdischer Ärzte, die Existenzvernichtung wissen. Wir haben nicht mal für die größeren Städte jeweils ein Gedenkbücher, wo wir wissen, also welche Ärzte überhaupt. Wir haben einige wirklich hervorragende Untersuchungen zu Stuttgart, Berlin, zu Hamburg und zu Frankfurt und auch noch zu München. Aber was in den anderen Städten passiert ist, wissen wir überhaupt nicht. Das heißt, diese Opfer haben zum Teil keine Namen mehr. Die sind zum Teil in Konzentrationslager oder sind in die Emigration, haben dort unter schwierigsten Bedingungen ihr Leben fristen müssen, und wir wissen einfach gar nicht mehr, wer diese Menschen gewesen sind. Und das, da sprechen wir jetzt nur von den Ärzten und andererseits auch von den Euthanasieopfern, und das sind ja alleine in der offiziellen sogenannten T4-Aktion über 100.000 gewesen, von der wilden Euthanasie ganz zu schweigen. Von denen haben wir praktisch auch höchstens die Namen, aber ihr Schicksal ist erst in den letzten Jahren stärker in den Vordergrund getreten. Und das hat mich bestärkt, dass wir also von Seiten der Medizinhistoriker jetzt versuchen müssen, diese wirklich sehr, sehr gute Forschung in den letzten Jahrzehnten, die es in Deutschland und weltweit gegeben hat, zur Medizin und Nationalsozialismus, so mal zusammenzufassen, dass man jetzt auch sieht, wo sind noch Forschungslücken.
Erstaunlicherweise sagen Sie ja in dieser Bestandsaufnahme, Robert Jütte, dass die medizinhistorischen Fachgesellschaften selber sich gar nicht so sehr darum gekümmert haben bis jetzt, was da los war im Nationalsozialismus.
Es gibt noch reichlich Fachgesellschaften, die mit ihrer eigenen Vergangenheit noch nicht im Klaren sind. Und das ist überraschend, mehr als 60 Jahre danach. Da muss sich auch noch was ändern. Und da hoffe ich, dass dieses Buch auch dazu beiträgt, weil wir auch Ross und Reiter genannt haben, wer positiv also sich da schon mit der Vergangenheit auseinandergesetzt hat und da, wo es eben noch nicht geschehen ist.
Und da loben Sie zum Beispiel die Erinnerungskultur an der Medizinischen Fakultät in Freiburg. Was machen die da so besonders?
In Freiburg hat man Stationsnamen nach dem Kriege noch mit berühmten Ärzten aus der Freiburger Schule bedacht, ohne sich damals also klar zu machen, was die im Dritten Reich gemacht haben, ohne auch zu wissen wirklich, was sie gemacht haben. Erst die neuere Forschung hat das aufgedeckt. Und insofern ist eine Doktorarbeit zu begrüßen, die wir auch damals von der Bundesärztekammer und dem Bundesgesundheitsministerium, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ausgezeichnet haben, die nämlich mal zeigt, was steckt denn hinter diesen Namen, welche Biografien und wo kann man sich vielleicht positiv mit identifizieren und womit möglichst nicht. Und insofern war das eine schöne Arbeit, die gezeigt hat, also dass wir auch in unserer Erinnerungskultur einiges noch zu tun haben.
Ja, Robert Jütte, Sie fordern einen denkenden Patienten und einen nachdenklichen Arzt. Vielen Dank, Robert Jütte, für dieses Gespräch, das wieder mal viel zu schnell herumgegangen ist. Zum Schluss hören wir jetzt gleich noch einmal Paganini, die letzte seiner 24 Capricci, wieder mit dem Violinvirtuosen Thomas Sehetmeier. Und vorher verabschiedet sich als Gastgeberin Regina Oehler. Thank you.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.